أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Morgen veranstaltet die Jamaat Großbritannien zum 100-jährigen Bestehen der Fazl-Moschee eine Zeremonie, zu der auch externe Gäste, Nachbarn und so weiter eingeladen worden sind. Die Fazl-Moschee hat insofern eine historische Stellung, da sie die erste Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde ist, die in einem vom Christentum dominierten Land gebaut wurde. Von hier aus startete dann in einer größeren Dimension die Verbreitung und Verkündung der wahren Lehre des Islams unter den Leuten. Heute unterstellen uns unsere Gegner, die Ahmadiyya-Gemeinde sei eine durch die Hand der Briten gesetzte Pflanze. Doch ist es nicht erstaunlich, dass durch eben diese sogenannte Pflanze der Briten den Leuten des Westens die Schwächen ihrer Religion in ihren Ländern aufgezeigt und die Schönheit des Islams vermittelt wird? Die Kritiker jedoch haben nicht die Möglichkeit bekommen, islamische Verkündungsarbeit auf diese Weise zu leisten. Es stimmt, dass vor der Errichtung der Fazl-Moschee eine Moschee in Woking gebaut wurde, deren Gründer, der berühmte Orientalist G.W. Leitner war. Er war ein Direktor des Oriental College in Lahore und kehrte nach seiner Pensionierung nach England zurück, wo er im Jahr 1889 in der Gegend von Woking eine Moschee erbauen ließ. Es ist auch ein bemerkenswerter Zufall, dass es das gleiche Jahr ist, in dem die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde etabliert wurde und der Gründer der Ahmadiyya-Gemeinde, der verheißene Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., die Ahmadiyya-Gemeinde ins Leben rief. Dieser berühmte Professor gründete neben der Moschee auch ein Institut für Orientwissenschaften, damit die Muslime sich sowohl religiöses Wissen aneignen, als auch ihren Gottesdienst abhalten könnten. Eine sattliche Summe für den Bau dieser Moschee stellte die Fürstin von Bhopal, Begum Shah Jahan, bereit. Und nach ihr wurde sie auch benannt. Wie dem auch sei, der Herr Professor starb im Jahre 1899 und die Moschee wurde in der Folge geschlossen, da es niemanden mehr gab, der sich um sie kümmerte. Später, in der Zeit des ersten Kalifen, Radhiyallahu anhu, kam schließlich Khawaja Kamaluddin Sahib hierher, der sich bemühte, sie wieder zu öffnen und auch Erfolg darin hatte. Er schrieb Hazrat Khalifa Masih dem ersten, Radhiyallahu anhu, dass nun eine Stiftung für diese Moschee gegründet wurde, während ihm ihre Aufsicht übertragen wurde. So fing darin von neuem der Gottesdienst an. Als er eröffnet wurde, begleitete auch Chaudhry Sifullah Khan Sahib Herrn Khawaja Kamaluddin zur Moschee. Dort verrichtete Jadur Rasulullah Khan zwei freiwillige Gebete und sprach viele Bittgebete. Einige Zeit später startete Hazrat Muslim Maud eine Initiative zur Entsendung von Missionaren, jedoch konnten nicht genügend Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Nichtsdestotrotz konnte man auch nach etwaigen Bemühungen bewerkstelligen, Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib hierher zu schicken. Er arbeitete dann eine Zeit lang zusammen mit Khawaja Sahib. Später, nach dem Ableben des ersten Kalifen Anhu, leistete Khawaja Sahib dem zweiten Kalifen nicht den Treueeid, woraufhin Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib ihn verließ und sich an einem anderen Ort niederließ. Wie dem auch sei, das war die Moschee in Woking. Doch die erste Moschee, die offiziell von einer muslimischen Gruppierung bzw. der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde errichtet wurde, ist die Fazl-Moschee. Ohne Zweifel gibt es heute in London, in England und anderen westlichen Ländern viele Moscheen von Muslimen. Aber die Auszeichnung der ersten Moschee in London ist der Fazl-Moschee vorbehalten. Außerdem verbreiten die anderen hiesigen Moscheen nicht jene schöne islamische Lehre in den westlichen Ländern, durch die die Botschaft von Liebe, Zuneigung, Versöhnung und Harmonie jeden Einzelnen erreicht. Während von den Moscheen der Ahmadiyya-Gemeinde diese Botschaft ausgeht. Außerdem ist es Allahs Huld, dass die Ahmadiyya-Gemeinde sich dadurch auszeichnet, ihre Moscheen durch die Spenden und finanziellen Opfer ihrer Mitglieder zu errichten und keine Gelder von außen entgegengenommen werden, während die restlichen Moscheen auf der Welt durch staatliche Unterstützung, worunter auch manche islamische Regierungen beteiligt sind, errichtet wurden bzw. finanziert werden. Sogar heute noch erhalten die muslimischen Organisationen hier in England staatliche Mittel. Die Ahmadiyya-Gemeinde bezieht jedoch nicht solche Mittel. Und durch Allahs Huld sind mittlerweile auch hier in England infolge der Opfer der Gemeinde Dutzende Moscheen erbaut worden. Darüber hinaus wurden auch generell in westlichen Ländern zahlreiche Moscheen errichtet. Heute möchte ich jedenfalls über die Fazl-Moschee sprechen. Die Wichtigkeit der Erwähnung dieser Moschee kann erst dann richtig ausgedrückt werden, beziehungsweise das Zelebrieren des 100-jährigen Jubiläums wird uns erst dann etwas bringen, wenn wir den Sinn und Zweck einer Moschee erfüllen, der darin besteht, die Moschee zu beleben, eine persönliche Veränderung in sich herbeizuführen, die Beziehung zu Allah zu stärken und seine Nachkommen mit der Moschee zu verbinden. Diese Rechte der Moschee müssen erfüllt werden. Jeder Ahmadi sollte also verinnerlichen, dass man sich nicht bloß durch das Abhalten einer Zeremonie oder das Aufhängen von Lichterketten erfreuen sollte, sondern dass man die Verpflichtung gegenüber der Moschee erfüllt, sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, darüber nachsinnt und dann in Anbetracht dessen den eigenen Zustand reflektiert. In diesem Sinne ist der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, dass der verheißene Messias a.s. sehr viel über die Verbreitung des Islam im Westen gesprochen hat. Dieser Punkt bildet letztendlich das Fundament unserer Tabligh-Aktivitäten. An einer Stelle schreibt der verheißene Messias a.s. bezüglich der Verbreitung des Islam im Westen mit Verweis auf eine Vision. Das trifft auch auf den Aufgang der Sonne im Westen zu. In jedem Fall bejahen wir den Glauben daran, was sich jedoch meiner Wenigkeit in einer spirituellen Vision offenbart hat, ist das folgende. Der Aufgang der Sonne im Westen bedeutet, dass die westlichen Länder, die sich seit jeher in der Finsternis des Unglaubens und der Abweichung von der Wahrheit befinden, mit der Sonne der Wahrheit erleuchtet werden und am Islam teilhaben werden. Dies hat er mit einer klaren Ansage geäußert und deshalb sollten wir uns zuversichtlich sein, dass der Islam sich inshallah auch hier in den westlichen Ländern verbreiten wird. Dann gibt es eine weitere Prophezeiung von ihm. Er sagt: Ja, ich sah in einer Vision, dass ich auf einem Podium in der Londoner Innenstadt stehe und in der englischen Sprache die Wahrheit des Islams in einer äußerst überzeugenden, argumentengespickten Rede verlautbare. Nach der Rede habe ich viele weiße Vögel gefangen, die auf kleinen Bäumen saßen. Die Vögel waren vielleicht so groß wie Rebhühner. Ich interpretierte die Vision so, dass womöglich nicht ich persönlich dort sein werde, meine Schriften indes sich unter diesen Menschen verbreiten werden und eine große Zahl rechtschaffener Engländer von der Wahrheit überzeugt sein wird. In der Tat haben die westlichen Länder bisher sehr wenig mit religiösen Wahrheiten zu tun gehabt. Es scheint, als habe Gott der Erhabene das gesamte religiöse Weisheit Asien und die ganze materielle Weisheit Europa und Amerika gewährt. Und er führt fort: Alle Propheten Gottes, vom Anfang bis zum Ende, waren in Asien beheimatet und unter seinen Bewohnern wurden die Ränge der Heiligkeit erreicht. Nun beabsichtigt Gott, der Erhabene, diesen Menschen gegenüber barmherzig zu sein. Das heißt, Allah will seinen Blick der Barmherzigkeit auch auf die Menschen der westlichen Länder richten. Dies ist also die Unterweisung, der Wunsch, das Gebet und die frohe Botschaft des weißen Messias a.s. Und in dieser Aufgabe führt die Ahmadiyya-Gemeinde heute sowohl in England fort, als auch in weiteren Ländern der Welt, in Amerika und anderen westlichen Ländern, indem sie die wahre Botschaft des Islams überbringt. Die Initiative der Fazl-Moschee wurde ebenfalls zur Realisierung dieses Zwecks gestartet. Wie ich bereits erwähnt habe, kam Khwaja Kamaluddin Sahib zuerst in die Moschee in Woking. Doch nach dem Ableben des ersten Kalifen Sultanho hat er dem Kalifat nicht den Treueeid geleistet, weshalb Chaudhry Fatih Muhammad Sial Sahib, der sich zu dem Zeitpunkt mit ihm befand, eine weitere Zusammenarbeit als widrig empfand, sich von ihm trennte und an einem anderen Ort die Tabligh-Arbeit wieder aufnahm und so die Botschaft verbreitete. Durch Allahs Huld verzeichnete er auch Erfolge. So können wir sagen, dass Chaudhry Fatih Muhammad Sial Sahib der erste Missionar der Ahmadiyya-Gemeinde war, der offiziell als Missionar hierher kam, und auch er es war, der die allererste Frucht erntete, in der Person von Mr. Koryo, der ein Journalist war und den Islam annahm, und danach traten mehr als ein Dutzend weitere Menschen Islam Ahmadiyya bei. Die Verbreitung der Botschaft seitens Chaudhry Sahib erfolgte größtenteils durch Vorträge. Er verbreitete die Botschaft des Islams, indem er an unterschiedlichen Orten, Vereine und Gesellschaften besuchte und dort Reden hielt. Später rief der zweite Kalif, Reza Anho, Chaudhry Sahib wieder zurück nach Qadian und schickte Qazi Abdullah Sahib nach England als Missionar. Dieser hatte hier einige Zeit gearbeitet. Er war auch ein Gefährte des weißen Messias al-Islam und verbreitete die Botschaft in Zeiten des Ersten Weltkriegs, was unter den damaligen Verhältnissen eine enorm schwierige Aufgabe war. Doch diese Leute führten unentwegt die Tabligh-Arbeit fort. In der Zeit von Qazi Sahib wurde zwecks der Errichtung eines dauerhaften Missionshauses für die Bewegung eine Wohnung in der Straw Street angemietet. Danach steht auch in der Geschichte, dass noch während des Aufenthalts von Qazi Sahib der zweite Kalif Sultanho zusätzlich Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib nach England entsandte, der von Januar 1917 bis 1920 hier lebte. Im Jahr 1919 wurden erneut Chaudhry Fatih Muhammad Sial Sahib und Maulvi Abdurrahim Nayyar hierher entsandt. Und beide leisteten selbstlosen Einsatz und verkündeten die Botschaft des Islam Ahmadiyyat. Im Jahr 1920 erhielt Chaudhry Fatih Muhammad Sial Sahib von Hazrat Khalif al-Masih seinem zweiten Anhalt den Auftrag, in England ein Stück Land zu erwerben, um eine Moschee zu errichten und ein offizielles Missionshaus zu gründen, von wo aus die Arbeit beginnen sollte. Es Es wurde daraufhin eine Anstrengung unternommen und mit einer Summe von über 2200 Pfund wurde im Stadtteil Putney ein Grundstück erworben. Als Hazrat Ibn Musa II. Anhur von diesem Erwerb erfuhr, befand er sich in Dalhousie. Er organisierte dort eine große Veranstaltung und gab der Moschee den Namen Masjid Fazl, Fazl Moschee. Danach wurde eine Spendenkampagne gestartet, um so viel Geld wie möglich für den Bau der Moschee zu sammeln. Das Grundstück kaufte Chaudhry Fatih Muhammad Sialsai von einem Juden, wie bekannt ist. Heute steht dort ein neuer Bau, aber damals stand dort ein Haus auf ungefähr einem Acker, entspricht 4047 Quadratmeter Land. Die Geschichte zeigt weiter, wie der Bau dieser Moschee fortschritt. Im Jahr 1924, während der Wembley-Ausstellung, kamen einige ehrenwerte Persönlichkeiten auf die Idee, neben der globalen Ausstellung auch eine Ausstellung über die verschiedenen Religionen der Welt zu organisieren. Das Christentum sollte außen vor gelassen werden, da die westlichen Menschen mit dessen Entwicklung bereits vertraut waren. Stattdessen sollte Informationen über andere Religionen gesammelt und deren Vertreter nach London eingeladen werden, um dort Vorträge zu halten. Maulvi Abdurrahim Nair, der damals Missionar vor Ort war, wurde als Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde eingeladen, einen Vortrag zu erhalten. Maulvi Nair Sahib schickte darauf eine Nachricht nach Guardian. Hazrat Khalifa Ibn Musa II. Stimmte zu und entschied, einen Vertreter von Guardian zu entsenden, der über die Vorzüge des Islams sprechen sollte. Er begann, selbst eine umfangreiche Abhandlung zu verfassen, in der die Vorzüge des Islams und die wahren Lehren des Islams dargelegt wurden. Dieses Werk wurde später unter dem Titel Ahmadiyyat oder der wahre Islam veröffentlicht. Daraufhin wurde ein Beratungsgremium Shura der Gemeinde einberufen, bei dem Hazrat Mirza Bashir Ahmed und Hazrat Abdurrahim Dirt vorgeschlagen, dass Hazrat Khalifa Ibn Musa II. Persönlich nach England mit einem Geleit reisen sollte, anstatt einen Vertreter zu entsenden. Es kam zum Beschluss, dass seine Heiligkeit persönlich nach England reisen würde, über Damaskus und Ägypten nach Europa, begleitet von einigen Gefährten, darunter Chaudhry Isfullah Khan Sahib und Mirza Sharif Ahmed Sahib. Beide begleiteten Hazrat Khalifa Ibn Musa II. Auf eigene Kosten. Hazrat Khalifa Ibn Musa II. Übernahm ebenfalls seine eigenen Reisekosten. Hazrat Khalifa Ibn Musa Sani II. Reiste über Damaskus und Ägypten auf dem Weg durch Italien, die Schweiz und Frankreich und erreichte schließlich am 22. August 1924 England. Ein interessanter Aspekt ist zudem, dass ihm zuvor über seine gesegnete Ankunft in einer Vision gezeigt wurde, wie er an einem Küstenort Englands an Land geht und wie ein siegreicher General einen Holzsteg betritt, in allen Richtungen blickt, wobei er in die Worte hört, William the Conqueror, zu Deutsch William der Eroberer. Dies bedeutet daraufhin, dass mit der Ankunft von Hazrat Khalifa Ibn Musa II. In England ein spiritueller Sieg für den Islam bestimmt war. Die Zeitungen berichteten prominent über seine Reise und Ankunft in England. Hazrat Khalifa Ibn Musa II. Kam an der Londoner Victoria Station an und reiste von dort aus weiter, bis er schließlich vor der imposanten St. Paul's Cathedral, der größten Kirche Englands, Halt machte. Dort betete er zu Gott, dem Allmächtigen, für den Sieg des Islam und der Einheit Gottes, bevor er mit seinem Gefolge in die Stadt einzog. Für seine Unterkunft war bereits eine gute, geräumige Mietwohnung organisiert worden. Vorab wurde ein großes Haus gemietet. Die Redeinhalte der religiösen Konferenz, privaten Audienzen und öffentlichen Vorträge. Dazwischen erreichte auch die Nachricht vom Märtyrertod von Nimetullah Khan in Kabul, der gesteinigt wurde, England. All diese Gegebenheiten brachten der Ahmadiyya Muslim Jamaat viel Bekanntheit und zahlreiche Zeitungen berichteten darüber. Nach diesen Veranstaltungen kam es schließlich zur feierlichen Grundsteinlegung der Moschee. Diese fand durch die Gnade Allahs in einer äußerst eindrucksvollen und inspirierenden Weise statt. In der Geschichte über die Moschee heißt es, obwohl die Tabligh-Arbeit im Ausland umgehend begann, war dem zweiten Kalifen sein Anhang gänzlich bewusst, dass man eine Moschee brauchen wird. Denn unter dem ständigen Wechsel der Wohnung und Aufenthalte litt schließlich die Tabligh-Arbeit. Es sollte zumindest eine Festzentrale geben. Durch die ständige Wechsel konnte nicht derselbe Effekt erzielt werden. Doch dieses Unterfangen erschien sehr kompliziert. Bis ins Jahr 1919 wurde auch keinerlei Schritte hierfür unternommen. Die Geldknappheit und das Finden eines geeigneten Grundstückes in einer guten, vornehmen Umgebung, wo es zudem auch rechtlich keine Einschränkungen gibt, war nicht einfach. Das Zusammenkommen mit all diesen Aspekten erschwerte den Prozess. Da musste auch die Aufmerksamkeit der Leute auf den Bau gelenkt werden. All diese Punkte standen dem Moscheebau im Weg. Doch Allah leitete selbst auf die bestmögliche Weise alles in die Wege. Das erste Problem betraf die Geldmittel. So kam eine Zeit, wo der Pfund sehr stark fiel. Daraufhin kam dem zweiten Kalifen Anhu eine Idee und er betrachtete diese Gelegenheit als einen Segen. Am 6. Januar 1920, als er das Sohul-Gebet geleitet hatte und auf dem Rückweg war, waren dort einige Leute, die zu spät kamen und so den Weg versperrten, weshalb er vorerst dort blieb. Er setzte sich wieder hin und teilte dem Leiter der Schatzkammer mit, dass er einen Kredit von 14.000 bis 15.000 Rupee aufnehmen und das Geld nach England schicken sollte. Denn dadurch, dass der Wert sinkt, würden sie im Gegenzug genügend Pfund bekommen. Als er nach Hause kam und seine Anweisung finalisierte, schrieb er 30.000 anstelle von 14.000 bis oder 15.000 und anstelle von Kredit schrieb er Jinder, Beitrag Spende. Der zweite Kalif sagt dazu, dass dies von selbst geschehen war. Zum Sohul-Gebet gab er dem Leiter der Schatzkammer die Vorgaben und sagte ihm, dass man nach dem Maghrib-Gebet mit dem Sammel beginnen sollte. Der Masjid Mubarak war nicht sehr groß und es gab auch nicht viel Vorlaufzeit, um allen Bescheid zu geben. Dennoch sammelte man dem Aufruf seiner Heiligkeit folgend 6.000 Rupien an Jinder ein. Am zweiten Tag wurde der Aufruf bei den Frauen gemacht, dann nach dem Asr-Gebet in der Aqsa-Moschee bei den Männern und schließlich am 9. Januar 1920 beim Freitagsgebet. Vom 10. bis zum 12. Januar war das Jinder bereits bei 12.000 angelangt. Diese arme Gemeinde gab diesen Jinder mit sehr viel Opfer bereit. Der zweite Kalif sagte, dass so viele Spenden von einer solch armen Gemeinde nur durch Gottes Huld möglich waren und er denkt, dass Gottes Gnade mit diesem Jinder verbunden war. Er sagt weiter, dass der Eifer der Menschen sehenswert war, jedoch nur diejenigen, die diesen Eifer mit ihren eigenen Augen bezeugten, es auch begreifen könnten. Alle Männer und Frauen waren wie in Ekstase und erfüllt von Gedanken der Opferbereitschaft und zahlten das Jinder. Ein ärmerer Junge, der Sohn eines fleißigen Mannes, sagte, dass er 13,5 Rupien gespart hatte. Damals waren diese Rupien auch etwas wert und aufgrund des Wertverlustes des Pfundes waren es zumindest 1 oder 1,5 Pfund. Wie dem auch sei, er sagte, dass er das Geld gespart hatte und dieses nun als Chinder verschickt. Also Musmuzel sagte, ich weiß nicht, mit welchen Wünschen und Sehnsüchten er dieses Geld gespart hatte, doch der religiöse Elan hat dazu geführt, dass er sogar seine weltlichen Sehnsüchte geopfert und das Geld in Gottes Wege gespendet hat. Dann rief er auch außerhalb von Guardian in Gurdaspur und Lahore hierzu auf. Zunächst dachte er, dass diese drei Regionen ausreichen würden für die Summe von 30.000, doch dann befürchtete er, dass andere sich vielleicht beschweren würden, warum sie nicht partizipieren konnten an dem Aufruf. Weshalb er die Initiative ausweitete und ebenso wurde die Summe von 100.000 auf 100.000 erhöht, damit die Menschen in dieser guten Sache beteiligt sind. Eine Person hatte sogar den zweiten Kalifen auch nur um Dua gebeten, dass, wenn sein Geschäft erfolgreich wird, er sogar bereit ist, die gesamten Kosten dieser Moschee im Ausland zu bezahlen. Der zweite Kalif sagte, dass er dies nicht genehmigte, da er niemanden von diesen Segnungen ausschließen wollte. Als die Summe zusammenkam, wurde sie über die Bank of India nach England überwiesen, welche 3.468 Pfund entsprach. Beurteilen Sie selbst die heutige Situation im Vergleich zu den damaligen Verhältnissen. Es war umgerechnet 52.000 Rupien. Innerhalb von einer Woche konnte dieser Betrag gesammelt werden. Danach wurde ein weiterer Betrag überwiesen. Auf diese Weise, dass der Pfund zu der Zeit erneut an Wert verlor, bekam man mehr Pfund für weniger Rupien. Ein Pfund war statt 15 Rupien dann 6 Rupien wert. Wie dem auch sei, der Bau und die Grundsteinlegung dieser Moschee begann mit der Ankunft des zweiten Kalifen. Am 19.10.1924, einem Sonntag, wurde der Grundstein gelegt. In den Aufzeichnungen steht, dass zu der Zeit am 18. Oktober 1924 die Zeitung schrieb, dass die Wettervorhersage für den 19. Oktober positiv sei und es sonnig sein werde. Aber Gott widerlegte ihre Vorhersage und lieferte einen eindeutigen Beweis für seine Existenz. Es begann bereits morgens an zu regnen. Der zweite Kalif wurde über diese Angelegenheit unterrichtet. Er sagte, es spielt keinen Anlass zur Panik. Das ist sogar sehr gut. Wer unter diesem Umstand zur Eröffnung kommt, wird dies mit Aufrichtigkeit tun. Für morgen ist ebenfalls Regen vorhergesagt. Nun werden wir sehen, ob die Vorhersage zutrifft oder nicht. Wie dem auch sei, der zweite Kalif sagt, dass wer auch kommt, wird es mit Aufrichtigkeit tun und diese Veranstaltung wird inshallah erfolgreich sein. Es wurde ein kleines Zelt, also ein Festzelt, aufgestellt, damit die Leute in Ruhe im Festzelt dem Programm lauschen und es sehen können. Es wurden Einladungskarten an verschiedene Personen geschickt, darunter Parlamentsmitglieder, Würdenträger, Politiker und Diplomaten. Da es nicht mehr lange war bis zur Veranstaltung, ging man davon aus, dass kurzfristig nur sehr wenige kommen werden. Aber es erschien eine große Anzahl an Gästen. Vertreter verschiedener Länder nahmen teil und diese Veranstaltung war in jeglicher Hinsicht ein Erfolg. Wo der Grundstein während dieser Veranstaltung gelegt werden sollte, stand der zweite Kalif. Daraufhin wurde die Rezitation von zwei Suren, Al-Layl und Al-Allah, von Hazrat Hafiz Roshan Ali Anhu vorgetragen. Danach hielt der zweite Kalif eine Ansprache und sagte, wir haben uns heute für einen Zweck versammelt, der als solcher einzigartig ist. Er wird der Grundstein eines Gebäudes gelegt, das dazu errichtet wird, um ausschließlich jenes Wesen zu gedenken und in seiner Präsenz unserem Zustand der Verehrung und Anbetung Ausdruck zu verleihen, dass der Erschaffer der ganzen Welt ist. Ganz gleich aus welchem Land wir sind, unter welcher Regierung wir leben oder welche Sprache wir sprechen, wenn wir vor ihm stehen, werden wir eins. Jenes Wesen ist der Mittelpunkt, in dessen Präsenz die Unterschiede von Alter, Status, Hautfarbe sowie Osten und Westen keine Rolle mehr spielen. Denn je näher man sich in seine Richtung bewegt, desto eher schwinden die Unterschiede und die Einheit wächst. Somit ist das Haus, zu dessen Grundsteinlegung wir heute zusammengekommen sind, ein Zeichen der Einheit und Einigkeit. Und das Dasein dieses Hauses macht uns auf die Tatsache aufmerksam, dass wir den gleichen Ursprungsort und den gleichen Ort unserer Rückkehr aufweisen. Daher sollten wir aufgrund unserer Unterschiede nicht miteinander streiten und Frieden stiften. Dann sagt er auch Folgendes: Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten treten in der Welt auf, und das wird sich auch nicht ändern. Weder gab es in der Vergangenheit ein Zeitalter, in dem es keine Meinungsverschiedenheiten gegeben hätte, noch wird dies in der Zukunft der Fall sein. Solange der Mensch die Fähigkeit zum Fortschritt innehat, wird es definitiv auch Meinungsverschiedenheiten geben. Da all der beobachtete Fortschritt in der Welt durch das Vorhandensein von Meinungsverschiedenheiten bewirkt wird. Somit ist Meinungsverschiedenheit, wie der Heilbuch uns erklärt hat, ein Segen und nicht etwas Schändliches. Was dagegen schlecht ist, ist Intoleranz. Es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, aber es fehlt an Toleranz. Also sollte der übersteigende Wunsch nach Einigkeit und Zustimmung, sprich jeder möchte, dass seiner Meinung zugestimmt wird. Es soll kein Widerspruch geben, nur Zustimmung. So sollte es nicht sein. Vielmehr sind Meinungsverschiedenheiten auch ein Faktor für Fortschritt, und wenn dies in einem Mensch entsteht, sind Erfolge sehr nah. Dann sagt er dann auch, wenn Meinungsverschiedenheiten etwas Schlechtes ist, welcher Bedeutung und Funktion bleibt dann der Toleranz? Toleranz und Duldsamkeit entstehen erst im Vorhandensein und als Resultat von Meinungsverschiedenheit. Dann sollte der Mensch Toleranz zeigen und nicht versuchen, jemanden auf schlechte Weise Schaden zuzufügen. Diesen Aspekt sollte man folglich für immer im Gedächtnis behalten. Er sagte, was die Welt folglich braucht, ist Toleranz, was bedeutet, dass die Menschen trotz unterschiedlicher Anschauungen und Grundsätze zusammen in Liebe leben. Zweifellos hat jeder Mensch das Recht dazu, andere zu der Sache aufzurufen, die er für sie als vorteilhaft erachtet. Denn ohne das Propagieren kann Wissen nicht vorankommen. Doch wozu niemand das Recht hat, ist es, bei jemandem vor seinem Sinneswandel seine Worte und Handlungen ändern zu wollen oder in manchen Anliegen wegen Uneinigkeit zu versuchen, ihm Schaden zuzufügen. Das ist falsch. Zwang auszuüben und die Worte und Handlungen zu ändern. Man sollte ihr Herz wandeln. Wenn man Zwang ausübt, ist das falsch. Weiter sagt er, eine Moschee wird gebaut, um einen solchen Geist zu schaffen. Und der Islam nennt die Moschee arabisch das Haus Gottes. Das heißt, ein Haus, in dem ein Mensch nicht das Recht hat, jemanden wegen gegenseitiger Uneinigkeit auszustoßen oder ihm Schaden zuzufügen. Denn es ist nicht sein Haus, sondern Gottes Haus. Doch pakistanische Geistliche denken heutzutage, dass es ihnen zusteht zu sagen, was sie wollen, und sie haben auch den Moscheebesuch der Ahmadis eingeschränkt. Jedenfalls sagt der zweite Kalif, es ist nicht sein Haus, sondern Gottes Haus, der ebenso der Gott seines Feindes ist, wie er sein Gott ist. Im Heiligen Koran sagt Allah der Allmächtige, das heißt, und wer ist ungerechter? Das heißt, und wer ist ungerechter als jener, der verhindert, dass Allahs Name verherrlicht werde in Allahs Moscheen? Dies Unrecht begeht heute der pakistanische Geistliche im Namen des Islams. Jedenfalls sagt er, die Geschichte zeigt, dass einst der Heilige Prophet zu einer christlichen Delegation aus dem Jemen besucht wurde. Sie sprachen noch mit ihm, als Zeit für das Gebet wurde. Sie baten den Heiligen Prophet um Erlaubnis, draußen zu beten. Der Heilige Prophet sagte, es ist nötig, das Gebet draußen zu verrichten. Verrichtet das Gebet in unserer Moschee. Das Gebot des Heiligen Koran sowie die Praxis des Heiligen Propheten soll zum Beweis, dass die Türen der islamischen Moscheen für jeden Menschen offen stehen, der den allmächtigen Gott anbeten möchte. Und islamische Moscheen sind ein zentraler Punkt, der Menschen verschiedener Religionen vereint. Weiter sagt er, mit diesem Geist und diesen Gefühlen, die genannt wurden, haben wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Errichtung dieser Moschee vorgesehen. Und mit diesem weihe ich sie ein. Und bevor ich heute ihren Grundstein lege, möchte ich die Tatsache verkünden, dass eine Moschee allein für die Anbetung des allmächtigen Gottes errichtet wird, sodass in dieser Welt die Liebe zum allmächtigen Gott gefestigt wird und die Menschen auf die Religion, ohne die es keinen wahren Frieden und Fortschritt gibt, aufmerksam werden. Und wir werden keinen Menschen, der den allmächtigen Gott anbeten möchte, aufhalten, hierin zu beten, vorausgesetzt, dass er sich an die Regeln hält, die ihre Zuständigen für ihre Verwaltung festlegen, und vorausgesetzt, dass sie nicht in die Anbetung derjenigen eingreifen, die für die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse diese Moschee errichteten. Und ich bin davon überzeugt, dass dies der Geist der Toleranz ist, der durch die Errichtung dieser Moschee geschaffen wird, durch den schließlich Unheil und Unordnung in der Welt beseitigt werden und die Festigung des Friedens und der Sicherheit begünstigt werden. Und die Tage stehen nahe bevor, in denen Menschen Krieg und Kampf aufgeben und in Liebe und Zuneigung zusammenleben werden. Und die ganze Welt wird spüren, dass wenn der Schöpfer des Menschengeschlechts ein einziger ist, sie liebevoller als Brüder und Schwestern miteinander zusammenleben sollten. Und anstatt eines Hindernisses im Fortschritt der anderen darzustellen, sich gegenseitig im Fortschritt unterstützen sollten. Denn so wie es einem Vater missfällt, wenn seine Kinder sich gegenseitig streiten, missfällt es auch dem allmächtigen Gott, dass seine Schöpfung im gegenseitigen Krieg und Kampf verwickelt ist. Weiter sagt er, da aus der Distanzierung von einzigen allmächtigen Gott Kriege und Konflikte resultieren, sandte Allah, der Allmächtige, den verheißen Messias al-Islam, den Gründer der Ahmadiyya Jamaat, für den genau diesen Zweck. Kriege entstehen wegen der Ferne zu Allah, dem Allmächtigen. Und um alle zu vereinen, sandte Allah, der Allmächtige, in diesem Zeitalter den verheißen Messias al-Islam, sodass er die Menschen auf den allmächtigen Gott aufmerksam macht und gegenseitige Konflikte auflöst und Einheit und Liebe etabliert. Durch die Gnade Allahs wird die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde all die rassistischen und politischen Kriege weiterhin versuchen, aktiv zu beseitigen. Wir hoffen, dass die frommen Menschen der unterschiedlichen Religionen jedes Landes uns dabei unterstützen werden, Frieden zu schaffen. Er sagte, dass die Anzeichen davon bereits zu sehen sind. Er sagte, die Menschen kämen aus verschiedenen Lebensbereichen. Er sagt, dass respektable Menschen aus unterschiedlichen Religionen in der Versammlung erschienen sind. Dadurch ist es offensichtlich, dass wir uns vereinen. Und auch heute, nach 100 Jahren in diesem Zeitalter, haben wir gesehen, dass wenn die vielen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen hierher kommen, sagen sie, dass wir uns auf der Plattform der Ahmadiyya Muslimgemeinde vereint fühlen. Diejenigen, die sich in der Fazl-Moschee für das Gebet aufhalten, haben sicherlich gesehen, dass Hazrat Khalifatul Masih II. Auch ein Schild erstellen lassen hat, worauf folgendes steht: Ich, Mirza Bashiruddin Ahmad, Khalifatul Masih II., Oberhaupt der Ahmadiyya Muslimgemeinde, dessen Hauptsitz in Gardian, Punjab, Indien ist, werde, um die Zufriedenheit Allahs zu erlangen, und mit dem Zweck, dass der Glaube an Allah in England verbreitet wird und die Menschen aus England auch an den Segnungen teilhaben können, die wir erhalten haben, heute am 20. Rabiul Awal 1327 Hijri den Grundstein dieser Moschee legen und dafür zu Allah beten, dass Allah die aufrichtige Anstrengung der Männer und Frauen der Ahmadiyya-Gemeinde annimmt und die Anzahl der Menschen in dieser Moschee bereichert. Und diese Moschee sollte für immer eine Quelle für Frömmigkeit, Gottesfurcht, Taqwa, Gerechtigkeit und Liebe sein. Eine Stätte, die für die Vorbereitung von den Lehren des Heiligen Propheten Sallallahu und Hazrat Ahmed, Masih Maud, Stellvertreter des Heiligen Propheten Sallallahu dient. Oh mein Herr, lass es so kommen. 19. Oktober 1924. Das ist die Geschichte der Gemeinde. Er liest diese vor. Durch die Gnade Allahs wurde mit diesem Gebeten der Grundstein für diese Moschee Fazl gelegt. Viele Zeitungen haben diese veröffentlicht und haben Zitate aus der Ansprache in ihren Zeitungen veröffentlicht und die Arbeit der Gemeinde gelobt. Die wenigen Dinge, die ich genannt habe, sind nur eine kurze Zusammenfassung seiner Ansprache. Sie ist sehr ausführlich. Jene, die wollen, können diese nachlesen. Der Bau der Moschee begann und nach zwei Jahren 1926 wurde diese eröffnet. Zu der Eröffnung sollte Charles Fazl kommen. Er war zu der Zeit der Prinz. Sein Vater hat ihm gesagt, dass er gehen soll. Und er hatte auch die Erlaubnis bekommen zu kommen. Aber aufgrund des Verhaltens der Muslime hielt der König ihn auf. So eröffnete Sheikh Abdul Qadir die Moschee. Er sagte in klaren Worten: Ich bin kein Ahmadi, aber trotz dessen wollen wir dem Islam dienen. Deswegen müssen wir unsere Differenzen zur Seite legen und einander helfen.
Und einander unterstützen.
Das ist ein Mut
also
und seine
Courage
und seine
Offenheit,
und seine Offenheit dass er dies aussprach. Möge Allah Ta'ala ihn dafür segnen. Das war die Kurzfassung des geschichtlichen Hintergrunds von der Fazl Moschee. Und das war auch der Grund für die Gründung dieser Moschee, dass die Lehren des Islam
im Westen verbreitet
werden. Dies war eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Entstehung der Fazl Moschee
feiern wir das unjährige Bestehen dieser Moschee.
Dass der Islam im Westen bekannt gemacht werden sollte.
Heute gemäß der Überlieferung
feiern wir das hundertjährige Bestehen dieser Moschee.
Sowie Aussagen des falschen Messias.
Dies ein Ort, sondern gemäß der Überlieferung von Hazrat Muslim und den Schriften sowie Aussagen des falschen Messias.
Sie sollen
ist dies ein Ort,
an dem
Gott,
sich die Menschen
zu Anbetung
Gottes versammeln
sollen.
Ihre
Gegenseiten sollen den einen Gott
anbeten,
sich spirituell
Pflichten erfüllen
und einen hohen
moralischen
verbessern
entwickeln.
Und einen hervorragenden
in dieser
Charakter
Zeit,
zeigen.
In der die Menschen Gott vergessen,
in dieser Zeit
ist die Wichtigkeit der Moschee sehr gestiegen.
Gemäß den Lehren Gottes
ist der Sinn
der
Erschaffung
der Menschen
ist der Sinn der Erschaffung der Menschen
genau
hiervon entfernen wir uns.
Und genau
daher
hiervon entfernen
wir uns
heute darum
daher
bemühen,
dass wir die
Pflichten
darum bemühen, des Gottesdienstes erfüllen,
des Betens erfüllen
und auch in unserem
Umfeld
die Menschen
um uns herum
unsere Kinder daran erinnern
sollen,
dass der wahre
sollen,
Sinn des Lebens darin besteht,
dass das wahre Leben und unser Überleben darin besteht, dass wir Allah anbeten
dass wir Allah
und die Rechte seiner Geschöpfe erfüllen
anbeten,
und dass wir
seine
Gebote
erfüllen,
folgen.
Und die
erst dann
seine Geschöpfe
können wir
erfüllen.
Die Welt mit Frieden, Ruhe und Liebe erfolgreich leiten und unser
folgen.
Leben hier verbringen.
Erst dann können wir die
sonst
Welt
gibt
mit
es
Frieden,
hier außer
Ruhe
Unruhe
und
Streitereien nichts, was wir
zurzeit
beobachten können.
Sonst
dieses Ziel
gibt es
sollte jeder
Ahmadi
im Sinn behalten.
Nichts, was wir
der Heilprophet Zollsam sagte, man solle für andere das wünschen,
behalten.
Was man
der
auch für sich selbst wünscht.
Sagte,
im Lichte dieser Lehre ist jeder Ahmadi verpflichtet,
finden,
sich zu bemühen,
sich
diese Botschaft,
findet.
Die Botschaft des Islam,
auf diese Tatsache,
dass man mit Liebe,
Ahmadi
Friede und Harmonie zusammenleben soll,
der
Welt zu vermitteln, sie damit vertraut zu machen und diese Botschaft zu verbreiten, da dies das Überleben der Existenz der Menschheit garantiert. Andernfalls gibt es nichts anderes. Andernfalls werden die folgende Generation noch weiter in den Graben der Zerstörung
und
Verwüstung fallen und aufgrund dieses Krieges werden die nächsten Generationen mit Behinderung geboren werden. Auch in dieser Hinsicht ist es wichtig, dass die Menschen aufzuklären. Möge Allah uns alle dazu befähigen, dass wir den Pflichten der Moschee gerecht werden bzw. die Rechte jeder Moschee erfüllen. Nicht nur die Moschee, sondern jeder Ahmadi sollte da überall die Moschee beleben. Dieser Pflicht gerecht zu werden, der Pflicht des Gebets nachkommen, der Verantwortung der Verbreitung der Botschaft Allahs gerecht werden, dem der Verkündigung des Islams gerecht zu werden und im wahren Sinne zu den Muslimen werden, für die Allah den Heiligen Propheten Sallallahu geschickt hat. Und in dieser Zeit hat Allah den verheißten Messias Sallallahu Alaihi geschickt, damit die Wiederbelebung des Islams beginnt und in der Welt die Herrschaft des Islams und des einigen Gottes hergestellt wird und die Fahne des heiligen Propheten Muhammad in der Welt gehisst wird. Möge Allah uns alle dazu befähigen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.